halte die Brandmauer für die absolut dümmste Idee, die Erwachsene haben können. Es gab jetzt eine Umfrage, wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Politik? Sehr zufrieden, 0%. Einigermaßen zufrieden, 14%. Ungefähr 85% der Leute, 85 plus, nicht zufrieden mit der aktuellen Politik. Das muss ja 85%. Wir haben gerade letztes Jahr gewählt. Und wenn ich die Medien aufmache, heißt es, also das größte Problem ist, dass möglicherweise die Opposition an die Macht kommen könnte. Okay. Zusammen macht das alles keinen Sinn. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich nicht Journalist bin. Ich glaube, dass viele Journalisten oder Medienschaffende den Kontakt zum gemeinen Volk einfach verloren haben.
Wie steht es in Deutschland um die Meinungsfreiheit?
Das ist was, worüber ich mich tatsächlich, wo ich mir viel Gedanken drüber mache. Nimm jetzt mal das Wort Meldestellen. Ist die Existenz von Meldestellen ein Beleg für Meinungsfreiheit oder gegen Meinungsfreiheit? Am überzeugtesten davon, dass die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt ist, sind die Wähler der Grünen. Und gleichzeitig sind die Ersten, die andere Meinungen verbieten wollen. Also habe ich Angst vor einer Hausdurchsuchung? Nee.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Ziller und heute haben wir einen hochinteressanten, ja inspirierenden Gast bei uns in der Sendung. Er heißt Ben Bernd und er ist der Host, der Herausgeber, die Person hinter dem Podcast, hinter dem Erfolgspodcast, hinter dem vielleicht aktuell erfolgreichsten Podcast im deutschsprachigen Raum, ungeskriptet bei Ben. Der Mann ist 41-jährig und hat sich auf die Fahne geschrieben, Gespräche zu führen, die dich weiterbringen, die uns weiterbringen. Ich hoffe, dieses Gespräch bringt auch Sie weiter, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Jetzt begrüße ich Ben Bernd. Lieber Ben, wir duzen uns selbstverständlich in diesem Podcast. Du duzt deine Zuschauer auch. Vielleicht mal kurz für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was muss man über dich wissen, um dich so ein bisschen zu verstehen?
Was muss man wissen, ist schwierig. Aber wer bin ich? Ich bin der Ben. Ich habe vor tatsächlich ein bisschen weniger als 4 Jahren, nächste Woche sind es vier Jahre genau, einen Podcast gestartet. Eigentlich aus, ich habe Lust, mal einen Podcast zu machen und mich einfach mit Leuten zu unterhalten, die ich irgendwie, nennen wir es mal, faszinierend finde. Und das faszinierend finde ich halt tendenziell unkonforme Menschen, die irgendwie edgy sind. Also jemand, der mal im Gefängnis war, interessiert mich mehr als ein Milliardär. Wobei mich ein Milliardär auch interessiert. Und dann lade ich die zu mir ein und dann spreche ich. Ich frage die einfach alles, was mich interessiert. Das ist ganz hochgradig egoistisch. Und ich habe dann nicht sehr früh, sondern schon ab Sekunde null Kameras aufgebaut, weil ich wollte, dass meine Zuschauer entscheiden, glauben wir dem das? So, also nicht mir, sondern meinem Gast. Sondern ich mache ja keinen Fact-Check, wie das heute ja ganz viele Journalisten meinen, machen zu müssen. Sondern ich sage, komm mal her, wer bist du? Setz dich hin, erzähl mal. Und ich schicke auch vorher keine Fragen, sondern ich will, dass sich so diese menschliche Begegnung, wie wenn man sich zum Mittagessen treffen würde, wäre es total bescheuert zu sagen, hey, du bist ein cooler Typ, ich bin vielleicht ein cooler Typ, lass doch mal Mittagessen gehen. Wenn dann jemand fragen würde, pass mal auf, was möchtest du mich denn fragen? Schick doch mal die Fragenliste und dann packt man die beim Mittagessen auf. Wäre total bescheuert. Also ich mache im Prinzip nichts anderes als das, was Milliarden Menschen jeden Tag machen. Ich habe nur Kameras dabei und weil ich Kameras dabei habe und weil relativ viele Leute sich das angucken, kann ich mehr oder weniger alle einladen. So, das heißt, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, im Regelfall und mich das Buch interessiert, brauche ich das Buch gar nicht lesen, sondern ich rufe den mehr oder weniger an oder lasse den sogar anrufen, dann kommt der den ganzen Weg aus der Schweiz auch sehr häufig nach Köln und dann unterhalte ich mich 2-3 Stunden mit dem, frage den alles, was ich wissen will und dann ist für mich dann Haken dran und dann geht der Tag für mich weiter. Also ich führe aus meiner Sicht, so ich kann mir kaum vorstellen, ein besseres Leben zu führen, als ich das aktuell tue.
Kannst du mal vergegenwärtigen, was das alles auslöst, was da die Zahlen hinter diesem Erfolg sind? Wir haben ja von außen, sehen wir diese 763.000 YouTube-Abonnenten. Das ist zumindest der Kenntnisstand heute, am Tag, wo wir dieses Gespräch führen. Wie erfolgreich bist du? Wie viele Menschen erreichst du? Was kannst du da sagen?
Wir haben so, für mich und das Team, aber es ist mein Unternehmen, ich habe niemandem, dem das irgendwie gehört, der mir irgendwas souffliert oder so, aktuell ungefähr 5 Millionen Stunden Watchtime. Das ist eine schwierige Zahl. Also wenn wir sagen 5 Millionen, das sind halt Stunden Watchtime im Monat, ist halt, wenn 5 Millionen Leute eine Stunde gucken. Jetzt sind es aber nicht 5 Millionen, sondern ein bisschen weniger, die aber länger gucken. Wenn man das mit großen TV-Formaten vergleicht, also Maischberger, Lanz, Mjoschka, die sind die einen, ich sag mal so 3-8 Millionen, das kommt, TV-Quote wird anders gemessen. Lanz ist, glaube ich, so bei 18 Millionen Stunden. Dann ist aber auch so, ohne mich jetzt hier über den grünen Klebe loben zu wollen, aber wie man so schön sagt, beim ZDF, der ist der durchschnittliche Zuschauer 100. Das ist bei mir nicht so, sondern mein durchschnittlicher Zuschauer ist Mitte 30, also ein bisschen jünger als ich selbst. Und das kriege ich auch gefeedbackt von meinen Gästen, die da waren. Die sagen halt, das ist ganz verrückt. Manchmal kennen mich die Gäste nicht, sondern gehen so, weil irgendjemand sagt, hier muss sein, da muss sein. Und dann kommen die da hin und dann erzählen die ein bisschen was und dann geht der Podcast live und dann rufen die mich an am nächsten Tag. Das ist ja Wahnsinn. Jeder, den ich in meinem Leben schon mal gesehen habe, hat mich angerufen, mir dazu gratuliert, dass ich bei dir war. Was ich da gesagt habe, ich kriege so viele positive Nachrichten. Dann melden sich wahnsinnig viele hochinteressante Leute von irgendwelchen Unternehmern, Flugkapitänen, Leute mit Einfluss in der Politik. Also ich weiß ja nicht, wer das alles ist, aber es scheint mir, dass sehr, sehr viele smarte Leute diesen Podcast gucken. Natürlich nicht nur. Es gibt auch den wenig smart. Und das ist auch völlig okay. Also ich bin gestartet mit dem Anspruch zu sagen, ich möchte, also das sage ich auch allen meinen Gästen. Ich sage, pass mal auf, das ist das Briefing, was alle bekommen. Ist, ich mache das hier, damit ich heute klüger rausgehe, als ich reingegangen bin. Und ich sage, ich bin nicht hier, um dich irgendwie zu cornern und der Welt zu zeigen, was für ein Vollidiot du bist. Und wenn die Leute nachher sagen, der Ben ist der größte Idiot und was für ein Arschloch, und ist mir scheißegal. Für mich ist relevant, wenn ich heute Nachmittag oder heute Abend zu meiner Verlobten nach Hause gehe, so erzähle ich dir, ey, pass mal auf, das habe ich gelernt, das kannst du dir das vorstellen? Oder erzähle ich das nicht? So, und der Rest ist eigentlich egal. Und ironischerweise hat das dazu geführt, dass das Ding wahnsinnig erfolgreich geworden ist. So erfolgreich, also ich habe die 5 Millionen schon, Stunden schon erwähnt. Dann hat YouTube, die Analytics-Abteilung von denen, im Dezember einen Post gemacht, die größten Wachstumskanäle in Deutschland 2025. Da waren 10 Kanäle gelistet. Die Hälfte davon waren amerikanische Kanäle, die halt so ein Mr. Beast oder so, der halt 300 Millionen Abonnenten hat, der seinen Content synchronisiert und dann halt die meisten, der war auf Platz 1. So, dann waren halt noch ein paar andere amerikanische, dann so zwei, drei TikToker, es waren 3 Longform-Kanäle auf YouTube Deutschland, die quasi Konkurrenz waren, ungescriptet war einer davon. Also wenn du alle YouTube-Kanäle in Deutschland anguckst, waren wir 2025 der, der am stärksten gewachsen ist und das ist halt schon krass. Also, aber, und jetzt ist die große Gefahr, dass man denkt, so, jetzt muss ich professioneller werden, jetzt müssen wir Medien und auch ein bisschen aufpassen, was ich sage. Und das tue ich aber gerade nicht, sondern ich denke, was hat mich erfolgreich gemacht? Ich mache das, worauf ich Bock habe. Bei mir im Studio, wenn man da reinkommt, da sieht's halt aus wie in der Rumpelkammer. Und es ist aber gemütlich. So, und jetzt gucken wir, dass wir ein bisschen größeres Studio haben, dass wir auch, ich sag mal, mehrere Leute da hinsetzen können, aber dass wir das nicht so polieren und sagen, okay, jetzt müssen wir hier professional sein und ein Live-Publikum und jetzt müssen wir ein bisschen werbefreundlicher werden, weil das will ich alles nicht, sondern ich möchte das einfach wie ein Künstler Musik macht oder ein Bild malt. Also dass die große Gefahr bei Bands, die halt kommerziellen Erfolg haben, ist, dass die dann sagen, okay, was jetzt brauchen wir einen Schlager. Weil die meisten Leute hören halt Schlager. Und dann machen richtig gute Musiker, ohne dass Schlager böse ist oder so, sondern verändern ihren Stil, um mehr Leute zu erreichen, mehr Alben zu verkaufen, größere Hallen zu füllen und so. Und das will ich eigentlich nicht machen. Und ich will einfach nur das machen, worauf ich Bock habe. Und weil das funktioniert halt wahnsinnig gut. Mhm. Und jetzt herzugehen und das irgendwie durchzukommerzialisieren, ist auch blöd. Auf der anderen Seite sind die Opportunitäten sind halt verrückt. Ne? Also was ich an Geld auf der Straße liegen lasse, einfach weil ich sage, ach, müssen wir den Kunden jetzt auch noch zurückrufen? So, ist verrückt, ist bescheuert auch. Man könnte sagen, das ist absolut bescheuert und vielleicht gucke ich mir in 2 Jahren dieses Video an, wenn ich irgendwie gecancelt bin und sage, lieber Ben, was warst du für ein Vollidiot? Du hättest den einfach den Typen zurückrufen müssen, dann hättest du die Kohle mitnehmen können und jetzt dann wird's. Ich weiß es nicht, aber so ist das Leben, ne?
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer. die andere Sicht seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Was würdest du sagen, was ist im Kern, was ist dein Erfolgsrezept? Was macht dich ja, im Vergleich zu anderen besser, erfolgreicher? Warum sind die Zahlen höher als bei anderen Formaten? Warum, oder was machst du im Kern besser als andere?
Ich glaube, im ganz basic Kern bin ich einfach ein ganz normaler Mensch. Das klingt bescheuert, aber ich hatte das, ich muss mal kurz fragen, wann wir live gehen. Das können wir auch gerne drin lassen, brauchen wir nicht rausnehmen, weil ich habe einen Gast, den ich noch nicht announced habe. Der kommt nächste Woche, geht der live. Ich will aber nicht sagen, wer das ist, bevor der Gast da war. Wann gehen wir online?
Vielleicht am Sonntagmorgen oder irgendwie so.
Also, okay. Dann sage ich es mal anders. Dann sage ich den Namen nicht. Ich hatte einen Gast letzte Woche, also ein sehr, sehr kontroverser Gast, und ich werde nicht sagen, wer es ist. Der kam mit Polizeischutz, einer riesen Bagage und mehr oder weniger Gebäude umstellt und Craziness. Dann war LKA war da, Polizei war da, alles verrückt, ne? Panzerlimousinen, Leute mit Schutzwesten, schwer bewaffnet, wo ist der Exit, alle Knöpfe im Ohr. So, und dann saß ich da mit dem, ich habe die alle erstmal rausgeschmissen. So, ich sage, hier könnt ihr alle im Flur, könnt ihr sicher machen, aber hier im Raum, ne, der ist hier sicher, ich passe auf den auf. Ne? Und dann saßen wir da und es hat ungefähr 3 Sekunden gedauert, dass wir von dieser, das ist eine verrückte Aktion und hier ist mehr oder weniger die Armee da, auf, wir sind einfach 2 Menschen und unterhalten uns. Und da war ich quasi von mir selbst beeindruckt. Ich dachte, interessant. Ich war gerade noch total aufgeregt. Und ich bin aber jetzt einfach, und selbst wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, ich sitze jetzt so, als wäre das ganze Theater draußen nicht passiert. Sondern als würden wir uns auf einem Kaffee treffen. Und als wäre das einfach Rolf Müller aus der Skischule, den ich seit, keine Ahnung, 10 Jahren nicht gesehen habe oder noch nie gesehen habe. In dem Fall hatte ich ihn noch nie gesehen. Und wir unterhalten uns einfach wie 2 Menschen. Das kann ich irgendwie, warum auch immer. Und dann kommt dazu, ich habe halt verschiedene Unternehmen gegründet davor. Und ich versuche halt schon Dinge zu verstehen. Also wie funktioniert ein YouTube-Algorithmus? Wie funktioniert ein Spotify-Algorithmus? Warum ist der Titel so? Wie funktioniert eigentlich das auf Instagram? Und iteriere mich dadurch und sage, okay, wie machen die das? Was müssen wir anders machen? Wie sind die ersten 3 Sekunden? Wie sind die ersten 5 Sekunden? Und das in Kombination mit, dass ich eigentlich vor der Kamera ist mir egal, ob, also letztendlich, wenn die Kamera aus gewesen wäre, wäre das Gespräch genauso gelaufen, wie wenn die Kamera an ist. So, aber dann, wenn das dann aufgenommen ist, dann würde ich, okay, wie können wir das machen, dass das gut ist? Was heißt, dass es gut ist, sondern dass das möglichst groß ist, weil das dann durch zwei Effekte, zum einen, je größer man ist, desto mehr Geld verdient man, das ist ein relativ klarer Effekt, und jetzt, wenn man sagt, aber mehr Geld ist ja problematisch, nee, das finde ich schon ganz schön, auch wenn man mehr Geld verdient, und das ist tatsächlich aber auch der wichtige Faktor, je größer man ist, desto mehr Leute kann man anrufen und sagen, ich würde dich gerne kennenlernen, und dann kommen die halt auch. Und wenn man halt klein ist, dann kann man halt gucken, also ich habe angefangen mit irgendwie so der Umgebung von Köln, Leuten, die ich kannte. So, ich sage, ich lade dich auch zum Mittagessen ein. Und dann ist irgendwann mal der Erste aus der Schweiz gekommen. Und dann, ja, ich habe das nicht verstanden. Ich sage, okay, du bist jetzt hier heute Morgen, du bist aus Zürich hierhin geflogen, um hier zu sein, du hast keine anderen Termine und dann fliegst du wieder zurück und du bezahlst das alles selbst. Und das nicht, weil du irgendwie mir einen Gefallen tust, sondern nee, weil das irgendwie für den spannend war. Da hat so die Welt für mich ganz anders angefangen zu drehen oder hat sich andersrum gedreht. Ja, das ist so der Quickshot, was ich so den ganzen Tag treibe.
Was würdest du sagen, wann war dein Durchbruch? Mit welchem Gast, mit welchem Thema? Was hat da dich in andere Sphären katapultiert?
Also was man gerne sagt, ist, dass es Politik war. Und das ist so sehr, sehr dankbar, weil dann kann man ja sagen, der Ben ist quasi so ein politischer YouTuber und die Politik hat den Aufstieg gemacht. Wenn ich mir aber die 4 Jahre angucke und quasi ist egal, Watchtime-Abonnenten, das geht kontinuierlich hoch. Und ob das ist ein Veranstalter von Sexpartys oder ein Ex-Hells Angel oder ein fundamentalistischer Muslim oder ein fundamentalistischer Christ oder dann jemand mit Politik. Tatsächlich ist Politik, habe ich angefangen vor, jetzt sind es ungefähr 14 Monate, also zur Bundestagswahl letztes Jahr, habe ich gedacht, auch schon mal im Podcast, wäre auch spannend, mal einen Politiker zu sprechen. So, und das Level, auf dem ich politisch war, muss man auch immer wieder sagen, ich hatte Julia Klöckner im Podcast. Und dann sprach die, und ich lustigerweise vergesse ich seinen Namen bis heute, dann sagte die Namen, und auch der Herr XY, dann habe ich gefragt, wer ist das? Und dann guckte die mich an und sagt, das ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und dann dachte ich so, okay, auch alle Kommentare, Ben, du Vollidiot, wie kann man das nicht wissen, das ist dein Ministerpräsident. So, Politik war mir immer sowas von egal, weil das keinen Einfluss auf mein Leben hatte. Oder nur ein ganz, ganz marginal. Ist jetzt ja der Pauschbetrag für Arbeitnehmer irgendwie von 892 Euro auf 702. Ja, ist doch absolut egal. So, dann, ansonsten habe ich mein Leben gelebt und habe meine Firmen gebaut, so wie ich das konnte. Und genau, deswegen kann ich, um da auf deine Frage zurückzukommen, gibt es keinen klaren, dieser eine Podcast, der hat's gemacht, weil auch die Natur des Podcasts ist, es geht ja nicht um mich. Das heißt, ich hatte sehr, sehr früh zum Beispiel mal einen Gast und da ist die Folge viral gegangen. Das war so ein Influencer und der hat über seine Beziehung gesprochen. Und ich hatte, glaube ich, 400 Abonnenten oder so, nicht 400.000, sondern 400. Und dann hat die Folge über Nacht 600.000 Views bekommen. So, und das sieht man im Spike, in Views und Watchtime sieht man das. Die Leute wollten das. So, Abonnenten habe ich dadurch keine gewonnen, also 3 vielleicht oder so, weil die waren ja da, weil die dreckige Story von dem einen Typen hören wollten, dass da jetzt so ein Typ sitzt und den interviewt hat und das ein Podcast ist, warum der das gemacht hat. Und so. Das war allen völlig egal. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Influencern, die sich, andere Influencer, jetzt bezeichne ich mich als Influencer, das glaube ich bin ich nicht, aber kann man vom ich habe halt einen YouTube-Kanal und einen Spotify-Kanal, deswegen bin ich irgendwie ein Influencer, die es manchmal schaffen, mit einem Thema dann auf einmal große Reichweite zu bekommen und dann ist es das Durchbruchthema. Das gab es bei mir nicht. Bei mir, selbst wenn es einen Durchbruchgast gegeben hätte, den es nicht gab, also wenn ich in den Charts angucke, sieht man nicht, dann wäre es ja, dann ist der Gast halt bei Ben. Warum soll ich jetzt Ben abonnieren? Das macht gar keinen Sinn. Deswegen sehr, sehr konstant gewachsen über die letzten tatsächlich 4 Jahre. Anfangszeit war hart, aber deswegen gibt es auch keinen so richtigen Durchbruch. Das waren alles so, also irgendwann habe ich mal die Monetarisierung auf YouTube angeschaltet. Vorher habe ich immer gedacht, das ist doch Quatsch, YouTube-Monetarisierung, dann mache ich hier aufwendig meinen ganzen Content. Und dann überweist mir YouTube pro Person irgendwie 0,01 Cent. Der sieht aber 4 Werbungen. Und sag ich, der guckt mein Video, muss 4 Werbungen sehen und ich kriege 0,01 Cent, das ist doch scheiße. So, und dann habe ich das nicht gemacht. Dann habe ich das irgendwann mal angeschaltet und dann haben die 3.000 Euro überlegt. Ich dachte, okay, für 3.000 Euro kann man das schon. Das macht zwar den Content ein bisschen, aber dann, was auch parallel kam, als die YouTube-Monetarisierung an war, ging auf einmal die Reichweite hoch. Was YouTube sagt, das ist auf gar keinen Fall so, sondern ob ein Kanal monetarisiert wird oder nicht, das ist uns völlig egal. Das ist das offizielle YouTube-Statement. Ja, habe ich die andere Erfahrung gemacht. So, und dann ging das so schrittchenweise. Auf einmal hat sich dann jemand gemeldet, hat gesagt, pass auf, kannst du nicht eine Ad für uns machen? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du mir Geld überweist, dann mache ich das. Und sukzessiv ging das hoch. Und auf einmal sitze ich hier und da ist das ein richtiges Unternehmen.
Ja.
Und wir machen einen 7-stelligen Jahresumsatz und das ist halt ein richtiges Unternehmen geworden, ohne dass es ein Unternehmen ist, sondern es ist irgendwie, ich sag mal, der verlängerte Arm eines Künstlers, in Anführungsstrichen. Punkt.
Wollte ich eigentlich gerade fragen, du hast gesagt Influencer, was würdest du dich bezeichnen? Bist du Podcaster, bist du Unternehmer, bist du Journalist, bist du eben, wie du gesagt hast, Influencer? Was ist deine Berufsbezeichnung?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich nicht Journalist bin. So. Ich bin auf jeden Fall Unternehmer, also von meinem Mindset. Ich denke auch die ganze Zeit, ich müsste mein eigenes Produkt machen. Wie könnte man das machen? Dann denke ich, das ist zu viel Arbeit. ich bin auf jeden Fall auch vom Typus her Unternehmer und das ist auch ein unternehmerisches Unterfangen, aber es ist kein unternehmerisches Unterfangen im Sinne von, ich will da mal einen Exit, weil den Exit, den wird es ja sowieso nie geben und auch wenn man das auf Profit bauen würde, wird man es ganz anders bauen, als ich das baue. Ich baue es so auf Selbstentfaltung. So, ich will das machen, was mir Spaß macht. Und ja, also wenn man das kann dazu führen, dass es den maximalen Profit Case, dass der kommt, kann aber auch dazu führen, dass es eine richtig dumme Entscheidung ist. Siehe das ganze Geld, was hier auf der Straße liegen muss.
Und warum kein Journalist? Warum ganz sicher kein Journalist? Warum diese Abwehrhaltung gegenüber meinem Berufsstand?
Nein, das geht nicht um deinen Berufsstand, oder um dich persönlich. Journalisten haben, es schwingt bei Journalisten immer mit, du musst bestimmte Qualitätsansprüche, eine Qualifikation haben. So, und du musst dich an diesen Kodex halten. Und du musst wissen, was der Kodex ist. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass ihr das macht. Ich glaube den meisten von euch nicht, dass sie das wirklich machen, aber ich finde das erstmal sehr gut, einen hohen Anspruch zu haben. So, aber wenn ich das selbst für mich, wenn ich beanspruchen würde, Journalist zu sein, dann müsste ich sagen, okay, was ist denn der Journalistenkodex? Was sind denn die Regeln? So, die will ich im Zweifel gar nicht kennen, sondern ich will ja das machen, was mir Spaß macht. Und ich würde nicht davon profitieren, dann zu sagen, okay, nehmt bitte journalistische Standards, was auch immer diese sein mögen, und bemisst mich danach. So, deswegen, in meiner Welt, also die Welt sieht mich ja als ein Gesicht der Medien und als ein Akteur in der Welt der neuen alternativen Medien, wie auch immer. Ja. So, ich sehe mich aber so nicht. Ich sehe mich als der Leute einlädt, die da irgendwie spannend findet und versucht, die Welt besser zu verstehen. In einem rein egoistischen Interesse. So, und dass das jetzt so, ich würde das Gleiche machen, wenn das viel kleiner wäre. Also wenn es groß genug wäre, dass es A, die Miete bezahlt und B, dass Leute kommen würden zu mir, dann würde ich sagen, das ist doch happy, happy. Ich mache das nicht, um so groß zu sein, dass es so groß wird. Ich bin vor 4 Jahren angefangen mit 265 Abonnenten auf Instagram und da war meine Mutter bei und meine Nachbarn. So, ich hatte auch keinen Rückenwind von irgendeinem Verlag, von irgendeinem Influencer, der gesagt hat, pass auf, dich müssen wir pushen. 0,0 nada. Das heißt, dass ich jetzt 4 Jahre später hier sitze, das sind ja 700 und auf YouTube, dazu nochmal 250 mehr, 1000 oder mehr auf Spotify, also insgesamt deutlich über 1,3 Millionen Abonnenten. Das war ja ein total unrealistischer Case. Also deswegen habe ich es nicht gemacht, weil also die Erfolgs, es ist halt so wie, ich möchte gerne Millionär werden, also spiele ich Lotto. So, und dann erzähle ich nachher allen, ja, also ich bin halt Millionär geworden, mit Lotto spielen kann ich nur allen empfehlen. Das ist ja Quatsch. So, das war ein sehr, sehr unwahrscheinliches Ereignis, das ist passiert. Hat aber geklappt. Und um dann nochmal die Frage nach dem Influencer, lustigerweise sagen alle Influencer, ich habe ja ganz viele Influencer getroffen jetzt mittlerweile, die sagen alle, sie sind keine Influencer. Sondern Influencer ist eine Fremdzuschreibung. Deswegen, ich würde mich als am ehesten als Podcaster bezeichnen. Weil das ist das, was ich mache. Ich lade Leute ein, spreche mit denen, lade das Podcast hoch. Das ist quasi, wenn das ein Beruf ist, dann will ich das.
Lassen wir gelten. Ich habe, um das kurz zusammenzufassen, also du pflegst eigentlich so diesen versteherischen Ansatz mit einer Neugier am Gegenüber, das Gegenüber verstehen zu wollen, ohne sich selbst zu überhöhen, wie es eben die Journalisten machen, die da sich unter einen großen Kodex stellen. Ist das ungefähr richtig zusammengefasst?
Ja, ja, das genau. Also mir scheint es so. Ich kenne auch viel zu wenig Journalisten und bin da viel zu wenig drin. Das ist halt eine Branche oder eine Zunft, eine Kaste, sagen ja manche, ein Berufsstand, den ich halt viel vom Hörensagen kenne. Ich habe da jetzt so einzelne Berührungspunkte mit gehabt, aber dass ich mir jetzt ein Urteil darüber erlauben könnte, wie Journalisten wirklich sind. Ich sehe halt, was die Arbeitsresultate sind. Das sehe ich. So. Aber alles Weitere, das ist halt wie, wenn du dich in ein Auto reinsetzt und sagst, pass mal auf, die bei BMW, so ticken die. Ja, ein bisschen was, weißt du, wenn das die Karren haben, kein Drehzahlmesser mehr. Also, was ist da los mit euch? Ne? So, da kann man sich schon denken, ungefähr, was da los ist. Aber dass jetzt jeder bei BMW auf ein Drehzahlmesser verzichten will. So, ich finde das ein schönes Beispiel für, ich weiß nicht, was in denen los ist und warum. Und ich meine, es ist ja auch gleichzeitig eine Branche, die ist am, also die Medienwelt stirbt. Das waren sind immer noch sehr einflussreiche Unternehmen, aber sehr, sehr damals profitable Unternehmen. Und sehr, sehr, mit einem sehr, sehr hohen Status. Und man sieht, dass diese Branche, es stirbt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie schrumpft. Kein Unternehmer der Welt will in einer schrumpfenden Branche sein. Das ist das Schlimmste. So, aber irgendwie ist das noch nicht ganz angekommen bei allen. Sondern es ist, ja, es wird ja dann häufig auch, was mich tatsächlich schockiert hat, war, ich habe einen Podcast gemacht mit der Julia Ruß. Und die sagte, sie hat in der Journalistenschule gelernt, dass die Definition alternative Medien ist, dass sie gegen die etablierten Medien schießen. Das heißt, sie sagte, Ben, du bist kein alternatives Medium, weil du schießt nicht gegen die etablierten. Ich sagte, wie kann man denn als eine Definition machen von quasi eine Gegnerdefinition? Ein alternatives Medium ist jemand, der gegen uns ist. So, das macht doch alles gar keinen Sinn. So, und ich glaube, dass aktuell halt viele Dinge einfach keinen Sinn machen. Vorne und hinten nicht. Aber trotzdem wird so getan, als wäre das so.
Was würdest du sagen, was ist vielleicht aus deiner Sicht jetzt der größte Fehler der klassischen Medien, der Medienhäuser, der großen Verlagshäuser, die eben genau im Niedergang sind, wie du das wahrscheinlich richtig analysierst? Also, ich weiß es ja, ich weiß von anderen Medien, du hast eine viel größere Reichweite als viele dieser klassischen Medienhäuser. Da sinken ja die Auflagen, während deine Auflage steigt. Was ist da der große Fehler aus deiner Optik, aus deiner Beobachtung?
Ich glaube, dass sich viele Medien und Journalisten losgelöst haben vom gemeinen Volk. Und es ist so, dass viele Journalisten sind absolut wahnsinnig ausgebildet. Die sind hochintelligent. Journalist zu werden ist nicht leicht. Aber gleichzeitig, wenn ich das geschafft habe, Journalist zu sein, an einer renommierten Journalistenschule, für ein renommiertes Blatt zu schreiben, oder vielleicht sogar mehrere, dann ist es etwas, wo ich eigentlich zurückgucken kann und sagen, das ist eine intellektuelle Qualifikation. Das befähigt mich dazu, mir ein Urteil zu bilden, und mein Urteil sollte differenzierter sein als das von irgendeinem wahllosen Bürger auf der Straße. Weil ich ja auch da ausgebildet drin und eine Expertise habe. Wenn ich zum Arzt gehe und frage, was soll ich denn tun, dass ich gesund werde, dann ist es auch etwas anderes, als wenn ich jemanden auf der Straße frage, ich habe Husten, was soll ich denn machen? So. Und daraus leitet sich bei vielen Journalisten ein Bild ab. Ich muss den Leuten sagen, wie die Welt wirklich ist, weil die sind ein bisschen zu dumm. Weil die hätten es nicht geschafft, an der Journalistenschule angenommen zu werden. Die waren nicht dabei im Hintergrundgespräch mit dem Kanzler, dem Minister, was auch immer. Und jetzt habe ich das verstanden. Und diese, nennen wir es mal, intellektuell privilegierte Situation führt dazu, dass es in vielen Medien schreibt man quasi zum Volk da nieder. Und sagt, liebe Leute, wir informieren euch Vollidioten jetzt mal, wie die Welt wirklich ist. Und wir müssen aufpassen, dass niemand von euch, ihr seid nicht alle Vollidioten, sondern die meisten von euch sind ganz okay. Aber unter euch gibt es ein paar absolute Nassbirnen. Und für die schreiben wir. Damit die nicht auf die Idee kommen, irgendwie was total Doofes zu machen. Und es ist völlig egal, jetzt demonstrieren zu gehen, irgendeinen umzuhauen, die falsche Partei zu wählen, was auch immer. So, dementsprechend haben wir einen moralischen Auftrag, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So, und ich glaube, das schwingt ganz, ganz häufig mit, dieses Moralisierende im Journalismus. Und ich glaube, was fehlt, ist die tatsächliche Fähigkeit zur Neutralität. Ich glaube, die meisten Journalisten halten sich für neutral und sprechen mit anderen neutralen Journalisten. Und dann sprechen die aber nicht mit den Leuten. Und die Leute, also die Meinung zur Presse, also Stichwort Lügenpresse, ne? Das ist natürlich ein überspitztes Wort. Aber was war denn früher, wenn jemand gesagt hat, oh, ich schreibe hier für, keine Ahnung, die Zeit? Also, oh, das ist ein Redakteur der Zeit. So. Heute, je nachdem, wo der hingeht, wird er mit Bananen beworfen. So, warum ist das denn so? Ja, jetzt gibt es auch eine Emotionalisierung und eine Spaltung, ja. Aber ich glaube, dass viele Journalisten oder Medienschaffende den Kontakt zum gemeinen Volk einfach verloren haben. Und ich glaube, dass wenn das nicht so wäre, wenn man da einfach miteinander reden würde und so die unterschiedlichen Lebensrealitäten verstehen, dann wäre vielen geholfen.
Glaubst du, jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber als Schweizer darf ich sie stellen, rein beobachten, glaubst du, das ist auch dieses Moralisieren, dieses Welterklären, wie sie sein soll, aber nicht ist, ist das ein spezifisch deutsches Phänomen? Ist das in Deutschland besonders ausgeprägt oder würdest du sagen, das hat jetzt gar nichts damit zu tun?
Also erstmal würde ich sagen, kannst du, ob du Schweizer bist, ob du Deutscher bist oder Vietnamese, jede Frage stellen. So, dann zur Antwort. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich sehe auch, wenn ich so ein bisschen nach Amerika rüber gucke, da haben wir auch eine ganz, ganz starke Moralisierung. Was wir in Amerika nicht haben, sind vergleichbare öffentlich-rechtliche Medien. Da haben wir eher Medienkonzerne. Aber was mich da überrascht, ist, dass es kaum einen Ort auf der Welt gibt, wo man sagen würde, pass mal auf, also die Medienlandschaft da, wow, lass uns mal, also zumindest nicht, dass ich das wüsste, vielleicht weiß ich aber auch zu wenig darüber. Und das scheint mir auch, also die Schweiz scheint mir zum Beispiel auf den ersten Blick zu sein, das Land, wo Milch und Honig fließen. So, das ist so, ja, genau. Du bist da näher dran und sagst, Momentchen, also das ist auch nicht mehr so, wie es einmal war. Ja, von daher kann man schon von einem globalen Trend sprechen. Und das ist doch etwas... ja, man könnte sagen Besorgniserregendes, aber auf jeden Fall etwas Auffallendes.
Ist das etwas, oder ist das das Problem, das dich derzeit am meisten beschäftigt, umtreibt, zum Nachdenken anregt? Ich meine, das ist ja auch, oder du bist ja der Gegenentwurf, das Gegenargument zu diesem Moralismus. Du lässt eben die Leute ausreden, sprechen, jeder soll frei reden können. Ist das das, dieser Moralismus, dieses Moralisieren, die Welt erklären, ist das für dich das größte Problem der Gegenwart, das größte Problem im Westen, in Deutschland, oder siehst du da etwas anderes?
Ah, das größte Problem ist schon, also ich glaube, es ist ein Problem. Ich glaube eher, also wenn wir jetzt ich formuliere deine Frage mal um, was ist denn das größte Problem? Ich sehe irgendwie eine ganz, also wenn ich nach draußen gucke, dann spreche ich mit ganz vielen Menschen, die nie politisch waren, ähnlich wie ich, und jetzt hochgradig unzufrieden sind. Mhm. Und viele Unterhaltungen off record sind, okay, wie machen wir es? Ist es die Schweiz? Ist es Dubai? Wie kriegen wir Geld raus? Wie kriegen wir Firmen raus? Was ist mit Pässen? So, ganz, ganz häufig, dass jetzt irgendjemand mal gesagt hätte, off record, also, läuft da super, wie man das so manchmal in so komischen Reels sieht. Wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. So, ja, das, also vorderum sagen die das alle, aber hintenrum sagt das keiner. So. Das heißt, jetzt können wir auch sagen, okay, dann ist das meine Bubble. Die jetzt irgendwie, das ist die Weltuntergangsbubble und das ist ja alles so wahnsinnig schlimm, aber in Wirklichkeit ist doch eigentlich ganz gut. Es gab jetzt eine Umfrage und die habe ich gesehen, tatsächlich bei Maischberger. Ich glaube, ziemlich sicher bei Maischberger. Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Politik? Und es gab sehr zufrieden, mäßig zufrieden, einigermaßen unzufrieden oder sehr unzufrieden. Sehr zufrieden, 0%. So, einigermaßen zufrieden, 14%. Ungefähr 85% der Leute, 85 plus, nicht zufrieden mit der aktuellen Politik. Das muss ja 85% der Deutschen sagen, sie sind nicht zufrieden mit dem, was passiert ist. Und wir haben gerade letztes Jahr gewählt. Also es ist jetzt auch nicht so, als wären irgendwelche neuen Sachen aufgetreten, dass man sagt, pass auf, wir haben die gewählt und dann ist auf einmal keiner Covid ausgebrochen und außerdem noch, so, nee. So, es gab den Ukraine-Krieg vorher, es gab die ganze Thematik zur Neuverschuldung, die gab es, gab die wirtschaftlichen Probleme vorher, es gab alles. Es ist kein, aus meiner Sicht, kein maßgeblich neues Problem dazugekommen. Mhm. Und jetzt sind wir ein Jahr später und auf einmal sind alle irgendwie politisch, 85% sind unzufrieden. Und wenn ich die Medien aufmache, heißt es unisono. Also das größte Problem ist, dass möglicherweise die Opposition an die Macht kommen könnte. Und wir müssen auf jeden Fall, wir dürfen nicht mit denen sprechen, wir müssen das einordnen. Und die Brandmauer ist auch wirklich zum Schutz der Demokratie. Okay, zusammen macht das alles keinen Sinn. Also, wir sind hochgradig unzufrieden. Wir haben auch wahnsinnige Probleme. Und das fängt ja jetzt gerade an. Das heißt, okay, wir müssen mal drüber nachdenken, welchen Feiertag wir abschaffen. Gleichzeitig hat der Staat so viel Geld wie noch nie. Das heißt, es ist so viel Geld wie noch nie da. Wir wissen auch, dass diese ganze Neuverschuldung, die in der Wahl versprochen worden ist, dass sie nicht kommt. Deswegen ist die alte Koalition gekippt. Deswegen hat Lindner gesagt, diese Scheiße mache ich mit euch nicht. Wir können nicht die Verfassung in eine Neuverschuldung machen. So, da hat man das gemacht. Das total Hanebüchen, was da passiert ist, mit den alten Stimmen, mit dem alten abgewählten Bundestag. Alles pro Regierung. Und jetzt kann man sagen, oh, wenn jetzt die Schwurbler sagen, die Kartellparteien. So, dann, ich würde auch gern sagen, dass das eine wahnsinnig schwurblerische Position ist. So, dann guckt man sich halt an, wie zum Beispiel, also es gibt keinen Corona-Untersuchungsausschuss, das ist ja sowieso schon mal total Banane. Also das ist die größte Grundrechtseinschränkung, Wirtschaftsstilllegung. Lass uns das einfach nicht untersuchen, das ist ja schon Banane. Dann in dieser Enquete-Kommission, dann sag mal, okay, lass mal eine Enquete-Kommission machen. Und dann sitzen da Leute und die sagen, pass auf, ich würde gerne eine Grafik zeigen. Und dann wird in einer geheimen Abstimmung entschieden, dass keine Grafiken gezeigt werden dürfen. So, und wer entscheidet das? Das entscheiden alle Parteien, in Ausnahme der AfD. So, und gleichzeitig ist die große Sorge, was tun wir gegen die AfD? Das ist, also, ich sehe diese Divergenz. Dann sehe ich, es scheint so zu sein, dass das Gesetz zur Parteienfinanzierung sehr, sehr eng gestrickt ist. Wenn ich also 7.500 Euro ist, glaube ich, die Grenze an eine Partei gebe, dann muss die Partei offenlegen, wer ist das denn, warum macht er das denn so? Auf der NGO-Seite ist das überhaupt nicht so. Da kann ich zweistellige Millionenbeträge aus dem Staat an irgendwelche Leute geben, die machen damit Demonstrationen, machen irgendwelche YouTube-Videos. Es scheint sehr, sehr viel Geld damit verdient werden zu können, wenn man unsere Demokratie verteidigen will. Aber letztendlich, unsere Demokratie verteidigen heißt Schutz vor der Opposition. Und das ist doch Banane. Also das sehe ich, dass irgendwie wenn ich mich beschäftige mit den einzelnen Zuständen, wie jetzt mit der Enquete-Kommission, wie mit der Neuverschuldung, also dass es die Neuverschuldung gibt, wie die Neuverschuldung einberufen ist, wofür werden denn die Mittel der Neuverschuldung ausgegeben? Da weiß man auch, ich glaube 95% von Milliarden werden nicht so ausgegeben, wie man das gesagt hat. So, eigentlich müsste sich die Zeitung aufmachen und da müsste jeden Tag stehen, neuer Politskandal. Enquete-Kommission, ne, Grüne, CDU, Linke und SPD stimmen gegen das Zeigen von Grafiken. So, das sind die Leute, die dafür gewählt haben, gestimmt haben und das sind eure Abgeordneten. Lieben Gruß in allen Zeitungen, weil das doch Banane ist. Mhm. So, das steht da aber nicht. So, und wenn man das mit den Leuten bespricht, dann gibt es halt es gibt die einen, die sagen, oh lieber Ben, du hast auch schon wieder verrückte Gäste gehabt, da musst du ja schon ein bisschen aufpassen. Und dann sage ich mir, jetzt hast du mal einen Podcast gesehen. Ja, ich habe da schon ein Reel von gesehen und ich habe auch schon, so, setz dich dahin, hör mal so einen Professor 2 Stunden zu, der in der Enquete-Kommission sitzt. Und dann sagst du, dann reden wir danach nochmal. So, aber das tun die ja nicht. Und dann gibt's die auf dem ganz anderen Spektrum sind und die sprechen halt von der Lügenpresse. Jeder Journalist ist korrupt. Jeder Politiker ist quasi ein Kindermörder. Und die alle sind Nachbarn. So, also dieses Konstrukt zwischen einer sehr, sehr gespaltenen Gesellschaft, ja. Der öffentlichen Meinung, die ganz anders ist als die veröffentlichte Meinung, oder die öffentliche Meinung ist nochmal anders als die private Meinung, die veröffentlichte Meinung ist wieder anders als die öffentliche oder gar die private Meinung. Ganz viele Menschen kommen sich ganz stark vor und verteidigen unsere Demokratie gegen eine Opposition. Alle Parteien schrumpfen mit Ausnahme der Linken und der AfD. Also alle Oppositionsparteien wachsen, alle Regierungsparteien. Der Status quo ist absolut hanebüchen. Mhm. Und das wird aber nicht in den Medien reflektiert, sondern dazu kommt man, wenn man sich da selbst irgendwie mit beschäftigt, mit vielen Leuten spricht. Und sagt man, das irgendwas, ne? Something is rotten in the state of Denmark, hat Shakespeare mal gesagt. Und dieses Gefühl habe ich auch. Und ist das jetzt Grund dafür zu sagen, wir müssen jetzt alle in Panik geraten? Das, glaube ich, ist auch das Falsche, aber zumindest so eine so eine Grund-Awareness. Das ist so, wie wenn man in die Kneipe geht und dann sitzt man da, trinkt sein Bier und dann schunkelt man ein bisschen, gerade in Köln, dann kommt die kölsche Musik und auf einmal hört man, dass so ein Glas, einer so ein Glas auf den Boden schmeißt. So, und dann klirrt es. So, ist das ein Grund, in Panik rauszurennen? Ist das ein Grund, die Polizei zu rufen? Ist das ein Grund, irgendeinem einfach wahllos auf die Mappe zu hauen? Nein. Aber zumindest schon mal seinen Blick in die Richtung, wo das Geräusch herkam, zu richten, zu gucken, was passiert hier jetzt? Gibt es jetzt eine Massenschlägerei? So, will ich raus? Wo kann ich raus? Wie wäre die Flucht nach vorne? Wer ist da überhaupt beteiligt? Was passiert da? So eine Grundawareness, wie bei einem Reh, das ein Geräusch hört. Das ein Reh, was halt grast, das ist halt entspannt. Und dann hört es ein Geräusch und dann stellt es sich auf und die Ohren stellen sich auf. So, und das ist, glaube ich, die adäquate Reaktion, als sagen wir, gucken mal, was passiert. Aber wir machen nicht Augen und Ohren zu und wir geraten aber auch nicht in Panik.
Ja. So, also meine, Sie sagen, Sie bringen das richtig auf den Punkt, das ist ja alles Banane im Sinne von jene Leute, die die Demokratie retten wollen, sind aber gleichzeitig auch an vorderster Front, die für ein Parteiverbot fast schon Weibel einer demokratisch legitimierten Partei, die, Klammerbemerkung, ja fast noch die stärkste Partei laut Umfragen aktuell ist.
Ja, nee, nicht fast, sondern die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, die stärkste. Ja. Und vor allem, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, und wir waren beim Du, ne, lieber Ron.
Ja, sorry.
Du hast mich gerade gesehen, das ist ja alles okay. Das in der Welt der Unternehmen, ich bin ja Unternehmer, also ich habe zweimal BWL studiert, ist ganz wichtig, wie groß ist ein Unternehmen, wie viel Umsatz machen die, wie viel Mitarbeiter, aber vor allem, wie wachsen die. Und deswegen hört man halt von Startups, damals von einem Facebook oder einem StudiVZ, die machen keinen Gewinn, werden aber für Milliarden gekauft, weil sie wachsen. Und weil man diesen Wachstumstrend extrapoliert. Extrapoliert sagt, pass auf, wenn die 3 Jahre in Folge um 100% wachsen, so ein Startup, das ist ein heißes Teil. So, das ist das. Früher war ThyssenKrupp ein riesiges Unternehmen. Heute ist ein Meta einfach 100-mal größer als der ganze, nicht ganz 100-mal größer, aber ich glaube, also hier die Großen sind halt, ich glaube, 30-mal größer als der DAX oder so. Ja, ist verrückt. Und genau diese Trends zu beobachten, das ist halt in der Wirtschaft ultra wichtig. Das ist wichtig. Also wenn wir vom wirtschaftlichen Absprung sprechen, dann sprechen wir von negativem Wachstum. Wenn es minus 0,5 Problem, minus 0,5 Problem plus 1% gut. So auf Englisch sagt man, trajectory is more important than position. So in welche Richtung du dich bewegst, ist viel wichtiger als wo du gerade stehst. Und ja, Punkt.
Mhm. Vielleicht noch, also wie schätzen Sie diese Oppositionspartei ein, die da offenbar alles aufwühlt, die da solche Abwehrreflexe ja, bewirkt? Halten Sie diese Partei, die AfD, für gefährlich? Muss man die in dieser Art und Weise, wie sie bekämpft wird, muss man die so zurückweisen, bekämpfen? Brandmauer, Stichwort. Wie beurteilen Sie diese AfD? Ist das etwas, was Sie umtreibt? Ja, vielleicht Stirnrunzeln bereitet, Bauchweh gibt. Wie beurteilen Sie diese Leute und diese Partei?
Also, Nummer eins. Ich halte die Brandmauer für die absolut dümmste Idee, die Erwachsene haben können. Wenn Kinder sagen, wir spielen nicht mehr mit der Chantal, weil die Chantal ist so böse und doof und die hat uns schon immer gehauen und deswegen reden wir nicht mehr, wir spielen nicht mehr, niemand mag mit der sitzen, dann würden unisono alle Erwachsenen sagen, also, so geht das nicht. Die Chantal ist auch irgendwie Teil eurer Klasse, eures Fußballvereins, was auch immer. So, lasst uns versuchen, das irgendwie zu regeln. Und wir müssen auf jeden Fall miteinander reden. Das würden doch alle sagen. So. Bei Erwachsenen ist das dann auf einmal anders. Und da sagt man, nee, wir sind besonders gute Menschen, weil wir Leute nicht nur aus einem Diskurs, sondern auch sozial ausklammern, sodass da irgendwie Bundestagsabgeordnete sagen, wir grüßen die nicht. Und wenn wir die, das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Kollegen, wenn wir das in einem Unternehmen hätten und eine Abteilung, dieses Marketing wird sagen, wir grüßen die Presseabteilung nicht mehr, weil das sind absolute Vollidioten, die sagen der Presse immer was Falsches. Wir machen nämlich hier das geile Marketing-Ding und dann sagen die, so, oder die Produkte, wie auch immer. Dann würden alle sagen, liebe Leute, Das ist geklärt bis zum Mittagessen. Ansonsten seid ihr alle hier raus. So, aber in der Politik ist es nicht so. Da sagen wir, nee, das ist total wahnsinnig gut, da müssen wir gucken, wir müssen unsere Demokratie beschützen. Das ist ein Maß, also das ist ein Charakteristikum eines demokratischen Landes, wie es mit seiner Opposition umgeht. Das ist nicht nur für Deutschland, sondern wenn man so sagt, wie demokratisch ist ein Land, dann kann man verschiedene Maßstäbe daran ansetzen. Und wenn man zum Beispiel versucht, die Opposition zu verbieten, dann ist das ein Kriterium für ein nicht demokratisches Land. So, wenn man die Opposition von einem Geheimdienst überwachen lässt und der wiederum keinen demokratischen Kontrollen unterliegt, dann ist das auch ein Zeichen für ein nicht demokratisches Land. Aber irgendwie machen die das und erzählen, dass das ein Zeichen für besonders gute Demokratie ist. Das ist doch Banane. Das macht vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn.
Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der zu dir kommt und sagt, hey Ben, ich habe mir da diese Reden von, ja sagen wir mal, einem Björn Höcke jetzt ein bisschen näher angeschaut. Ich habe mir die angehört, ich habe mir das angesehen und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ein ungutes Gefühl. Was sagen Sie so einer Person? Ich meine, die gibt es ja zuhauf in Deutschland. Ich meine, auch wenn man mit Leuten redet, die vielleicht ja, einen gesunden Menschen verstehen, aber die haben einfach ein ungutes Gefühl. Was sagst du einer solchen Person, die da wirklich besorgt ist, wie es mit, in welche Richtung das da Deutschland geht, wenn diese Leute an die Macht kommen? Was sagst du so jemandem?
Also, da will ich eins sagen, zumindest ist mir keine Politikerrede aus der jüngeren Vergangenheit in Erinnerung, wo ich sagen würde, Mensch, da habe ich ein super Gefühl, sondern das kommt halt darauf an, in was für eine Richtung das geht. So, oder nicht in was für eine Richtung, sondern ich habe aus verschiedensten Gründen ein ungutes Gefühl. Also zum einen kann man ja relativ sicher annehmen, dass ein Politiker im Zweifel immer lügen würde. Das haben wir gesehen ganz vorne bei Merz. Also absurd. Das haben wir aber auch bei allen anderen Parteien gesehen. Also einem Politiker zu vertrauen, dass man sagt, pass auf, der Politiker ist aber das selten. Selten. Das heißt, das ist schon mal, eine Grund. Das lernt man ja, glaube ich, auch an der Journalistenschule, dass man den Regierenden und Politikern erstmal nichts glaubt. So, und dann fangen wir an. Grundskepsis. So, eine Grundskepsis. So, und die ist absolut adäquat bei allen. So, dann, wenn man sagt, okay, es gibt eine höhere Grundskepsis denen gegenüber. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ja erstmal verständlich, weil du hast dein ganzes Leben gehört, das sind die letzten Verbrecher. Und die sind aber, das ist ganz subtil, die sagen nicht, dass sie Verbrecher sind, sondern im Herzen sind die Verbrecher. Und wir überwachen die jetzt zwar schon lange mit dem Geheimdienst, konnten aber noch nichts finden, aber wir wissen trotzdem, dass sie Verbrecher sind. So, das kann ja auch alles sein. So, und egal, wen man nimmt. So, wenn man jetzt jemanden von ganz links zum ultimativen Präsidenten machen würde. Na, pass auf, du bist hier der Präsident, kriegst alle Rechte, Gewaltenteilung, die Scheiße, lass uns mal schön sein, sondern du bist derjenige welche. Und ich sage, na, lass das mal nicht machen. Das Gleiche ist mit ganz rechts. Will ich auch keinen. Also grundsätzlich, egal wie, ich würde mich selbst nicht zum Alleinherrscher machen wollen. So, sondern irgendwie dieses mit dem Gewaltenteilung und mit einer parlamentarischen Demokratie oder zumindest einer Demokratie, parlamentarisch kann man sich noch mehr drüber streiten, mit Gewaltteilung, das scheint mir sehr klug zu sein. Und dann Stimmen zu haben, die unterschiedlich sind, in einer Regierung, scheint mir erstmal sehr klug. Dass jetzt man unterstellt, pass auf, ich weiß, was du im Kopf hast, und wenn du Alleinherrscher wärst, dann würdest du die KZs aufmachen oder die größte Freude daran. Ja, vielleicht stimmt das, vielleicht nicht, werden wir nie erfahren. Aber ich glaube, es gibt, das hat mir jemand neulich mal erklärt, es gibt Gefahr und es gibt Angst. Und wenn ich nachts, ich habe mit dem in Schweden, in Lappland, quasi im schwedischen Teil von Lappland, ist glaube ich auch noch Lappland, draußen im Wald geschlafen, da gibt es Bären, da gibt es Wölfe. So, das war ein Elite-Soldat und ich war ich sozusagen, das war jetzt vor 3 Wochen. Und ich sage, du, hast du keine Angst jetzt hier ohne Zelt im Wald alleine? Wir haben auch kein Gewehr, also das, hier und hier ist nichts. Und dann sagt er, pass auf. Es gibt Gefahr, es gibt hier 3000 Bären. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns so nah an null, das kannst du gar nicht glauben. Also die echte Gefahr, die ist null. jetzt hast du Angst. Ja, ja, das ist ein Problem. Aber es ist dein Problem. So, das ist nicht in der Realität zu reflektieren. Du kannst auch Angst haben, wie dir Asterix und Obelix, dass denen der Himmel auf den Kopf fällt. So, und ich glaube, die realistische Gefahr, dass jetzt irgendwie das Dritte Reich nochmal neu ausgerufen wird, dass die KZs aufgemacht werden, weil das ist ja das Schreckensszenario, was den Leuten... Das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und da halte ich den Bärenangriff in Schweden für deutlich wahrscheinlicher.
So. Du hast eingangs hast du gesagt, dass deine Beiträge, dein Podcast, deine Videos mehrheitlich oder großmehrheitlich Menschen so Mitte 30 schauen. Wie steht es
im
da?
Im Durchschnitt, nicht mehrheitlich, sondern im Durchschnitt. Im
Durchschnitt. Durchschnittlich Mitte 30. Wie steht es um deren Angst? Fürchten die sich auch vor der AfD? Gehen die entspannter um mit dieser Oppositionspartei? Sind die da ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, ein bisschen cooler im Gemüt? Wie reagieren diese Leute auf deine Videos oder so?
Also ich habe eine sehr heterogene Community. Und ich frage mich immer, wer ist das denn eigentlich? Und es sind natürlich nicht 20, 30, sondern wirklich Hunderttausende. Und ich habe halt einen ganz kleinen Teil, von denen treffe ich in einer persönlichen Begegnung, wenn ich zum Bäcker gehe oder so. Und das sind immer Leute, das eint sie, oder eint sie scheinbar für mich, die versuchen, ein gutes Leben zu führen. Und die relativ offen sind. So, das Beispiel... Ich komme aus dem Supermarkt raus und da ist so ein Wahlstand. Ich weiß nicht, die CDU, die Grünen, irgendwie hatte das aufgebaut. Dann sehe ich so eine vielleicht 60, vielleicht 70 Jahre alte Frau am Diskutieren mit diesem Typen, irgendwie ein 21-Jähriger, der da sagt, hier müssen Sie am Wochenende für die Grünen, die SPD, die CDU, ich weiß nicht, stimmt. So, und dann sehe ich die nur, unsere Blicke treffen sich und sagt die, ich muss jetzt erstmal dem Ben guten Tag sagen. So, dann war die irgendwie Rentenalter und erzählte mir aber, natürlich hat sie Bitcoin und hört sie den Podcast und hier, der junge Mann ist etwas verblendet, ich wollte ihn gerade aufklären, wie die Dinge wirklich sind. So, das sind Leute, dann, jetzt habe ich, am Wochenende ist, also quasi, wenn das Ding live geht, ist wahrscheinlich die Veranstaltung schon vorbei. Der Ultimate, das ist so ein Hindernislauf, wo ganz viele Creator und Spitzensportler hinkommen. Und da muss man zu zweit machen, da ist mein Partner ausgefallen. Und da habe ich in der Community einen Aufruf gestartet. Ich sage, pass auf, ich brauche jemanden. Das Ding geht 48 Stunden. Wir treten an gegen den deutschen Meister Ninja Warrior, gegen den Joey Kelly. Absolute Spitzensportler. Ich sage, ich bin viel schwächer als die. Ich brauche jemanden Starken. Sondern soll... Weil wer meldet sich da? Und wir haben Ultramarathonläufe, wir haben Triathleten. Ist wirklich verrückt. Also man würde sagen, ich habe mir Leute eingekauft, die so tun, als wären die in meiner Community, weil es eigentlich alles Pros sind. Das ist aber gar nicht so. Das heißt, das ist das, was ich merke, Leute, die irgendwie relativ offen sind und versuchen, einfach ein besseres Leben zu führen und Dinge zu verstehen. Deswegen, dass in der Community so eine Vorverurteilung stattfindet, das sehe ich überhaupt nicht, sondern ich sehe das Gegenteil. Und das sind meine liebsten Kommentare, wenn ich dann jemanden einlade und dann heißt es, ich kann mit diesem Typen absolut nichts anfangen. Für mich brennt er vorne und hinten, aber es war für mich ganz wichtig, seine Meinung zu hören. Und so verstehe ich den besser. So, das ist doch mega. Und das sind die ich ultra feiere. Da freue ich mich drüber. Sind nicht alle so natürlich. Ne? Aber grundsätzlich scheinen mir auch aufgrund der Vielzahl der Themen, ich habe an einem Tag eine Hellseherin, am nächsten Tag halt in Hells Angel dann linken Politiker und rechten Politiker. Ja, wer guckt sich das denn an? Ja, irgendwie Leute, die sagen, ich will die Welt besser verstehen. Und nicht aus einem Lager. Und das ist auch tatsächlich was mich dann bei manchen Kanälen so nervt, dass quasi für so zielgruppenorientiertes Content gemacht wird. Also ja. Die Welt geht gerade unter, ne? Ja, ja, die Welt geht gerade unter. Warum glaubst du, dass sie untergeht? Ja, wegen dem. Ja, und dann sind wir, ja, die Welt geht unter. Oder die Welt ist gerade ist super und ist sehr, sehr homogen. Von daher, ich glaube, ich habe eine relativ heterogene Community, was diverse Blickwinkel angeht. Was sie aber eint, ist, dass sie irgendwie versuchen, durch Erkenntnisgewinn ein besseres Leben zu führen.
Was würdest du sagen, was ist so das Thema der Stunde, was beschäftigt die Leute am meisten, was musst du ansprechen oder was für einen Gast musst du in deine Sendung holen, um die größte Aufmerksamkeit zu haben? Was ist quasi the big story aktuell in Deutschland?
Das können wir möglicherweise nächste Woche sehen. neben Politik sind es, also entweder Politik und Politik sind es nicht, wer wird jetzt Bundespräsident, sondern was passiert, quasi das ganze AfD-Thema. So, die einen drücken, was können wir dagegen tun, und die nächsten sagen, was können wir dafür tun, dass die endlich an die Macht kommen. Das ist das zentrale Thema. So. Und dann daneben gibt's halt Themen, die, ich sag mal, so Evergreen-Themen wie irgendwie Psychologie, Gesundheit, wenn man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheißpolitik. Ja, das gibt's halt auch. Aber ich glaube, wir sind gerade in einer unsagbar politisch aufgeladenen Stimmung, weil die Unzufriedenheit steigt und die Lösungen gehen weg. So, also wir brauchen mehr, also der Staat hat wahnsinnig viel Geld, lass uns doch mal abschaffen das Ehegattenprivileg. Ja, ist doch verrückt, da sagen die Leute. Also, und es ist, wen betrifft, das ist auch ein kleiner Teil. Von daher, wer wäre, man könnte ja einfach so formulieren, wer wäre aktuell der spannendste Gast? Würde ich jetzt mal überlegen, das wäre wahrscheinlich jemand aus der Politik, jemand, der sonst nicht oder kaum zu Wort kommt, der aber trotzdem über den viel gesprochen wird, mit dem wenig gesprochen wird. Und wo man auch sagen würde, den kannst du nicht einladen, weil dann ist Cancellation real. Und der hat einen Namen und der kommt am Mittwoch. Oder der war schon da, aber so, und dann, also ich erwarte, dass das Ding sehr, sehr groß wird, dass das Ding größer wird als, also was heißt das, erwarte ich nicht, das hoffe ich, dass die Sommerinterviews im Öffentlich-Rechtlichen, die sind, also einer der großen, reichweitenstarken Politthemen in der deutschen Medienlandschaft. Und wenn alles gut läuft, wird der Podcast größer als ein Sommerinterview. Und das würde mich natürlich freuen, aber das ist, also ich sage den Namen bewusst nicht, weil ich will es nicht sagen, wer es ist, aber es ist dann, wenn es raus ist, dauert es drei Tage. Und
Würdest du eigentlich mit jedem Menschen auf dieser Welt reden, oder gibt es auch für dich eine rote Linie, jemanden, den du sagst, oh, das ist too much für mich, da endet meine Offenheit. Gibt es da jemanden?
Meine Offenheit, also nein. Also ich würde zum Beispiel unheimlich gerne mit Epstein sprechen. Ja. Also wenn irgendein Mensch relativ nah daran ist, wirklich ein Monster zu sein und ein Hannibal Lecter ist, von allem, was wir wissen, kommt der dem relativ nah. So, aber genau deswegen würde ich das gerne leben. Ich will wissen, wie der riecht. So, der wird ultra charmant sein. Oder war, manche sagen, der lebt noch. So, aber so jemand zu treffen, das wird ein angenehmes Gespräch. Und gerade dadurch, dass es angenehm wird, ist es so schockierend. So, und weil wir denken ja, das Böse ist halt wie der Joker, und der steht morgens auf und sagt, haha, ich werde die Menschheit unterjochen und werde Böses tun. Aber nee, das, also historisch gesehen ist das Böse immer wird das Böse von Menschen begangen, die der Ansicht sind, das absolut Richtige und zu tun und gegen das Böse zu sein.
Was würdest du Jeffrey Epstein, wenn er denn noch lebt, was würdest du ihn fragen, wenn du ihn im Gespräch, im Podcast hättest?
Ich würde, also ich überlege mir meistens immer nur eine erste Frage. Manchmal stelle ich die dann, manchmal stelle ich die nicht. Und ich würde sagen, Jeffrey, die ganze Welt hält dich für ein Monster. Wie ist das passiert? So, und dann wird der Anfang sein. Also, das ist so leicht nicht zu erklären. Wo fangen wir an? Also, ja, dann versucht man zu verstehen, was heißt Mann, ich versuche dann zu verstehen, wer der ist. Und wie das aus seiner Sicht, weil die Position von draußen drauf zu gucken und zu sagen, boah, der war voll böse, der hat den Geheimdiensten Sachen beschafft, der hat die Kinder missbraucht, was auch immer, Leute, ganz, ganz böse, korrupt. Ja, das weiß ich alles. So, aber war das aus seiner Sicht auch so? Ist der aufgestanden? Also ich glaube, also es gibt halt wenige Psychopathen. Und die Psychopathen sind halt wirklich wie der Joker. So stelle ich es mir zumindest vor. Nämlich sagen, ich will Böses tun. Das finde ich toll. So, war der so? Oder erzählt er mir, dass es eigentlich genau das Richtige war und dass es gut wäre, wenn mehr Leute so wären wie der? Fände ich spannend.
Was macht eigentlich für dich eine Person, jetzt aus deiner Erfahrung, was macht für dich eine Person zu einer Reizfigur?
Eine Reizfigur im Sinne von, dass ich den interessant finde.
Eine Reizfigur im Sinne von, da scheiden sich die Geister in der Gesellschaft, die eckt an, ist, wie es neudeutsch so schön heißt, umstritten. Was sind da die Voraussetzungen? Was ist die Definition einer Reizfigur?
Ich glaube, die ist mittlerweile sehr simpel. Das ist entweder eine Unkonformität oder eine extreme Konformität. Also, ich sag mal, in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien gibt es ja so 2-3 Personen, die quasi für diese Medien stehen und die, wie man so schön sagt, sehr, sehr linientreu sind und manchmal sogar absurd linientreu. So, und das macht die für die eine Seite zur Reizfigur. Und dann gibt's andere, die sagen, dieser ganze Scheiß, ich mach den nicht mit. Und in Wirklichkeit ist die Welt so, so, so. Und all das, was ihr glaubt, was richtig ist, ist alles Quatsch. So. Und ist entweder hochkonform oder unkonform. Das macht den Reiz aus.
Und was macht, oder was reizt dich persönlich an Reizfiguren?
Alles das, was ich noch nicht verstanden habe. Also ich hatte jetzt also 2 Leute aus dem Motorradclub-Bereich und ich glaube, ohne zu wissen, wie das genau läuft, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, so plus minus. So, ich habe jetzt demnächst einen Clan-Boss. So, das habe ich nämlich, wie das funktioniert mit so familiären Strukturen, ist ja was anderes, wenn du in so einen Verein gehst und dann bist du halt irgendwie Prospect und dann gehst du die Ränge durch und dann haben die so. Das ist eine, aber wenn du in eine Familie reingeboren wirst, wie ist das? So, das reizt mich jetzt. Ich sag mal, den 20. Motorradrocker, so, den habe ich jetzt dann irgendwann verstanden. Das würde mich auch nochmal reizen, aber halt Dinge, die ich einfach noch nicht verstanden habe. Und jetzt den, keine Ahnung, ich habe diverse, nennen wir es mal, Weltuntergangspropheten gehabt, die, glaube ich, gar nicht so Weltuntergangspropheten sind. Da weiß ich auch grob, was die sagen. So, ja. Also alles das, was neu ist, wo ich mir nicht, also ich kann mich, glaube ich, relativ gut in Menschen reinversetzen und wenn ich einfach schon weiß, was die sagen, dann brauche ich die das nicht fragen. Das ist für mich Lebenszeitverschwendung. Und wenn ich es aber nicht weiß, dann reizt mich das.
Was war dein bisher interessantestes, faszinierendstes, begeisterndstes Gespräch, das du geführt hast?
Boah, das ist schwer zu sagen. Das kann ich dir auch gar nicht so richtig sagen, weil das ebbt dann ab. Also ich gehe mit einem Wissen und einem Verständnis der Welt in das Studio, dann erzählt mir einer was und ich sage, boah, das ist ja krass. Und dann sickert das aber so in mein Verständnis der Welt und nach einer Zeit denke ich so, ja, das ist so. So, und dann denke ich nicht mehr, das ist so, weil da hat mir der, keine Ahnung, Christian das erzählt, sondern das ist einfach so. Deswegen ist es, gab verschiedene Folgen, die mir also sehr viel Spaß gemacht haben sowieso, die viel dazu geführt haben, dass ich Dinge verstanden habe. Aber es ist so ein bisschen wie wenn du Fahrradfahren gelernt hast. So, das, wenn du Fahrradfahren heute, ich unterstelle mal, lieber Roman, kannst du Fahrradfahren. So, aber als du das erste Mal die 50 Meter durchgefahren bist, dann ich so, ja, ich kann Fahrradfahren. Das ist ja, und so ist halt bei mir mit, nennen wir es mal, Erkenntnisgewinn. Wenn die dann einmal da ist und ich das Gefühl habe, ja, das scheint mir sehr wahr zu sein, dann ist es so. Also ich fand halt, so rückblickend, was ich halt noch wirklich wenig verstanden habe, ist das Ganze, diese Geheimdienstwelt. Also die ganze, alles, was in Daniele Ganser erzählt oder an Florian Homm von irgendwelchen, ja, nicht öffentlichen, nennen wir es mal, Geheimgesellschaften, Geheimverschwörungen. Ich meine, es gibt ja Geheimdienste und die haben nicht 7 Mitarbeiter, sondern halt Zehntausende. So, und dass da mit, man weiß das ja mittlerweile, dass viele der Gangstergeschichten oder Spionagegeschichten so, die sind ja so. So, es gibt halt Massenüberwachungssysteme, es gibt Agenten, es gibt V-Leute. So, und was, das, also, das ist ja auch ein Thema, was ich nie ganz durchdringen werde, weil da wird auch, dass ich 10 V-Leute bekomme, die sagen, pass mal auf, wir erklären dir jetzt mal on camera, wie das so läuft bei uns. Wie rekrutieren wir die? So, wie läuft das ab, wenn einer nicht ganz auf Linie ist? Wie setzen wir den unter Druck? Das werden die mir nicht erzählen. Zumindest nicht on camera. Und von daher wird das für mich wahrscheinlich ein Thema bleiben, was mich weiter fasziniert und reizt. Was aber auch, wo auch weil es halt so geheim ist, ja viel Bullshit erzählt wird. Da kann jeder kommen und sagen, ey, ich war mal ein V-Mann. So, und das erzählt, ja, vielleicht ist Quatsch. Das Game von denen ist ja, dass sie den ganzen Tag lügen. Und dann suche ich mir einen, der den ganzen Tag lügt und fragt ihn, wie es wirklich ist. Ja, das ist ja auch Quatsch. Also, da muss man wahrscheinlich die Erfahrung machen und selbst mal mit dem Geheimdienst arbeiten, um zu wissen, aha, so läuft das. Das ist aber nicht mein Plan. So, aber das wäre wahrscheinlich der einzige Weg, um wirklich zu verstehen, wie es läuft.
Einfach eine doofe Frage. Wie denkst du über das Wort Wahrheit? Und wie weißt du, ob etwas wahr ist, was dir erzählt wird? Wie informierst du dich persönlich?
Was denke ich über das Wort Wahrheit? Also ich glaube erstmal, dass es gibt eine universelle Wahrheit. Die ist aber schweinekomplex. Und so diese Wortkonstruktion, meine Wahrheit, halte ich für so ein bisschen ketzerisch. Weil ich glaube, die Wahrheit wirklich, so was wie Goethe sagt, was die Welt im Innersten zusammenhält, kann ich nicht sagen, also was für mich die Welt im Innersten zusammenhält, ist so, es gibt halt das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das kann ich mir nicht ausdenken und dann quasi meine Wahrheit rausmachen. Wenn meine Wahrheit ist, dass 1 plus 1 3 ist, dann ist meine Wahrheit halt falsch. Und dann ist es nicht, dann kann ich das immer noch glauben. Auf Englisch würde man sagen, es ist delusional. Das ist halt wahnhaft auf Deutsch. Ist wahnhaft. Und wenn meine Wahrheit wahnhaft ist, ja, ist ja Quatsch. So, deswegen, ich glaube, es gibt diese Wahrheit und die ist aber komplex. Und sich der zu nähern, das ist spannend. Und da sehe ich auch zum Beispiel diese Wissenschaftsdiskussion, wenn von Anfang bei die Wissenschaft gibt es nicht. So, und wenn ich dann mit Wissenschaftlern spreche, dann sagen die, ja, Ben, du hast ja schon recht. Also es ist halt konstant, versuchen wir Dinge zu falsifizieren oder zu, wie sagt man andersrum, zu klarifizieren. Verifizieren, genau. Zu verifizieren. Und wenn wir uns angucken, was die Wissenschaft beziehungsweise wissenschaftlich akzeptiert war 1950 oder 1970 oder 1810, ich weiß nicht, ob es 1810 schon wirklich so Wissenschaft als Wissenschaft gab, so, das hat sich halt verändert. Und irgendwie gehen wir heute her, das ist auch so ein Mainstream-Narrativ, es gibt die Wissenschaft und wir müssen glauben, was die Wissenschaft sagt. Das ist ja Quatsch von vorne bis hinten. So, von daher, es wird eine Art Wahrheit geben und die Aufgabe der Wissenschaft und übrigens auch aus meiner Sicht der Journalisten ist, sich dieser irgendwie zu nähern und konstant abzuchecken, passt mein Abbild der Realität, also quasi, es gibt die Realität draußen, das ist die Wahrheit. So, dann habe ich ein Bild, sozusagen eine Landkarte in meinem Kopf, wie die Welt aussieht. Und wenn ich irgendwo hergehe und ich denke, da müsste ein Durchgang sein und ich pralle aber immer dagegen, dann denke ich, okay, da ist meine Landkarte nicht korrekt, dann versuche ich die abzudaten. So, und so nehme ich das Spiel wahr, wie wir mit unserem kleinen Gehirn, die Gehirne sind krass, aber trotzdem ist die Welt scheinbar viel komplexer, als wir mit unserem Gehirn verstehen können. Und ich finde, ein schönes Bild dafür ist, wenn du eine Maus hast, so, dann können wir sagen, pass auf, können wir dir die Grundrechenarten beibringen? Dann ist die Antwort sehr, sehr klar nein. Ja, warum? Ja, weil das Gehirn zu klein ist. Das geht leider nicht. So ein Schimpanse kann vielleicht, ne, plus, minus. Aber der kann nicht 9x9. Und vielleicht kann der 9x9. Aber eine Maus kann das nicht, weil das Gehirn zu klein ist. So, und dass wir annehmen, dass nur weil wir das größte Gehirn von allen Lebewesen haben, die wir kennen, dass wir dann alles verstehen können, ist ja auch Quatsch. So, von daher glaube ich, und da hat beispielsweise, ja, philosophisch, schon wieder Religionen Platz, nämlich, dass es einfach Dinge gibt, die wir niemals verstehen können werden, oder Wahrheiten gibt, die wir niemals verstehen können werden. Trotzdem sind sie real. Nur weil wir sie nicht verstehen, macht es sie nicht weniger wahr.
Mhm. Gibt es so eine Frage, die dich beschäftigt, die dich umtreibt, der du oftmals nachgehst? So eine große Frage der Menschheit, der Welt, ich weiß auch nicht. Gibt es das?
Die große Frage wäre, was ist wahr? So, was ist die Realität?
Ja.
Leben wir in der Matrix? Das ist das Platteste, aber was ist real?
Ja. Und wie näherst du dich dieser Wahrheit oder dieser Frage an? Wie liest du Zeitung? Liest du überhaupt Zeitung? Schaust du YouTube-Kanäle? Hast du Podcaster, denen du zuhörst? Wissenschaftler, wo dich da irgendwie aufklären? Wie gehst du damit um?
Ich habe ja das große Privileg, dass wenn ich irgendwen spannend finde, rufe ich den an und dann kommt der. So, das dementsprechend, ich lese so ein bisschen Zeitung quer. Mhm. Und das ist aber, ich mache aber auch Social Media, also ich versuche kein Instagram zu haben, aber das klappt nicht so, wie ich das möchte. So, aber tatsächlich liefern mir auch Instagram die besten Gastideen. So, dann denke ich so, ach krass, wer ist das denn? Der sagt ja was Interessantes. Ja, den will ich kennenlernen. So, dann lade ich mir die halt ein. Und dann frage ich die alles. Und ich höre parallel auch Podcasts, aber das ist weniger geworden, weil ich einfach selbst so viel selbst aufnehme. Dann muss ich mich ja auf den Gast vorbereiten. Ich muss den Gast nachbereiten. Ich muss da eine Anmoderation zu machen. Und dann ist die Woche auch schon wieder vorbei. Und dann habe ich doch Kinder und auch noch irgendwie versuche, ein normales Leben zu haben. Was jetzt zunehmend schwerer wird, ist ein bisschen schwierig. Aber ich bin schon einfach sehr, sehr beschäftigt mit einem Podcast machen.
Mhm. Wie denkst du, oder wie steht es in Deutschland um die Meinungsfreiheit?
Das kommt darauf an, wen du fragst. Also, wenn du manche fragst, dann sagen die, also total wunderbar gut. Mhm. Wenn du andere fragst, wenn mich zum Beispiel fragst, also das ist was, worüber ich mich tatsächlich, wo ich mir viel Gedanken drüber mache. Das ist viel Gedanken. Also es beschäftigt mich. Ich würde da ungern drüber nachdenken, aber irgendwie beschäftigt es mich halt dummerweise. Und nimm jetzt mal das Wort Meldestelle. So, Meldestellen ist einfach normal, dass wir das haben. Tatbestände unterhalb der Strafbarkeitsschwelle können gemeldet werden. So, ist die Existenz von Meldestellen ein Beleg für Meinungsfreiheit oder gegen Meinungsfreiheit? Und da gibt es ja manche, die einfach sagen, die Tatsache, dass wir Meldestelle haben, das macht, dass die Meinungsfreiheit mehr wird. Und da weiß ich gar nicht, wie viele Hände ich über meinem Kopf zusammenschlagen soll, weil das ist natürlich wieder Ultra-Quatsch. Ich sehe, dass der Korridor des Sagbaren kleiner wird und ich sehe das aber insbesondere, es gab jetzt ein ganz, die FAZ hat eine Umfrage zu machen lassen, einmal, ich glaube, vor 3 Jahren, aber heute, und ganz interessante Dinge gefunden, nämlich, dass es die Wahrnehmung davon, wie eingeschränkt die Meinungsfreiheit ist, in den verschiedenen politischen Spektren unterschiedlich ausgeprägt ist. Und am überzeugtesten davon, dass die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt ist, sind die Wähler der Grünen. Und gleichzeitig sind die Ersten, die andere Meinungen verbieten wollen. So, alle Wähler aller Parteien wollen irgendwo, nicht alle Wähler, sondern einige Wähler aller Parteien, das ist kein rein grünes Phänomen, wollen Dinge, die, ich sag mal, gegen meinen Wertekodex gehen, aber bei den Grünen ist es eben stärker. Und dementsprechend sehe ich, dass Leute, die konservative Meinung haben, dass die große Schwierigkeiten haben, die öffentlich zu sagen. Und dann kommen Dinge, die ich eigentlich nur aus der DDR kenne, die so in den Sprachgebrauch kommen. Wie zum Beispiel, ja, das ist doch okay, wenn du halt öffentlich nicht das sagst. Also zu Hause kannst du das doch sagen, aber öffentlich ist so ein Problem. So, und wenn ich dann mit Leuten spreche, die halt in der DDR gewohnt haben, dann sagen, ja, also die sagen dann in Satz 1, wenn die on camera sind, sagen die, auf jeden Fall können wir die aktuelle Situation weder mit der DDR noch mit dem Dritten Reich vergleichen, weil das wäre ein absolut inadäquater Vergleich. Und dann sagen die, ja, war aber schon so. War schon so, dass man halt am Küchentisch das sagen konnte und draußen beim Bäcker halt was anderes. Und das ist auch allein das finde ich schon ganz, ganz verrückt. Also, wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, dann gibt es ein auch medial sehr weit verbreitetes Narrativ, ist, man darf auf gar keinen Fall etwas mit dem Dritten Reich vergleichen. Weil das ist eine Anmaßung an die schlimmen Verbrechen, die dort passiert sind. So. Jetzt kann man sagen, ja, das macht ja total Sinn. Dann denke ich aber zurück an meinen Geschichtsunterricht. Und mit meinem Geschichtsunterricht hatte ich Geschichte bis zum Abitur. Ich weiß nicht, wie oft ich über die Machtergreifung gesprochen habe. Nicht ich, sondern mein Lehrer. Und wie oft die dran war. Ich weiß eigentlich so über das Kaiserreich relativ wenig. Ich wusste nichts über die DDR. Ich habe in der Schule, und ich habe 2004 Abi gemacht, nichts über die, dass es mal ein geteiltes Deutschland gab, habe ich in der Schule nicht gelernt. So, 0,0. Weil das auch einfach, ich weiß nicht, ob die heute was drüber lernen, aber es war so, die Schulbücher waren halt alt, da war das noch nicht gedruckt, da war die DDR war halt noch kontemporär. So, aber was meine Geschichtslehrer immer gesagt haben, der Sinn, warum wir uns damit beschäftigen, was in der Geschichte passiert ist, dass wir die gleichen Fehler nicht nochmal wiederholen. Deswegen sollt ihr ein umfassendes Geschichtswissen haben, um die Geschichte und die Ereignisse der Geschichte mit der Gegenwart vergleichen zu können. Und jetzt gehen wir her und sagen, auf gar keinen Fall mit der Geschichte vergleichen, weil das wäre anmaßend und das ist rechtsextremistisch. Was für ein Quatsch. Das stimmt nicht. Wir lernen Geschichte nicht, weil wir irgendwie wissen wollen, was damals war, sondern weil wir Schlüsse für die aktuelle Zeit treffen wollen. Und wir wollen nicht die gleichen Fehler zweimal machen und möglicherweise Dinge, die damals gut gelaufen sind, gut machen. Und dementsprechend allein so ein Narrativ zu sagen, oh, der hat das mit der Hitlerzeit verglichen, das ist ja schon schrecklich. Nein, das ist nicht schrecklich. Zu sagen, das ist das Gleiche, so, das ist sicherlich unzulässig, was heißt unzulässig, sondern das ist anmaßend, zu sagen, okay, Auschwitz ist genauso wie zu Corona. So, nein, das ist nicht richtig. So, aber zu sagen, es gab beispielsweise Meldestellen. So, ich weiß nicht, ob es damals Meldestellen, aber Meldestellen als solche, ist das schon scheiße, das sollten wir nicht haben. Und dementsprechend frage ich mich auch, ob je nachdem, wie groß der Podcast wird, also ein relativ häufiger Kommentar, nicht relativ, aber doch immer wieder da kommender Kommentar ist, ich sage, dass ein neuer Gast da ist und der ist wie irgendwie umstritten, kontrovers. Und dann schreiben die Leute, Ben, wir hoffen, du hast einen schönen Bademantel, weil den wirst du demnächst brauchen.
So, das wollte ich gerade fragen. Hattest du da auch schon Probleme? Ich meine, man liest in der Zeitung, in den deutschen Zeitungen, dass da irgendwie morgens um 6 plötzlich die Polizei vor der Tür steht, dass man eben dann im Bademantel da abgeknipst wird, wie da eine Razzia stattfindet. Das sind auch renommierte Personen. Norbert Bolz, emeritierter Professor. Da kommt die Polizei vorbei, weil diese Menschen irgendetwas sagen, posten, schreiben, was man nicht dürfe. Meine, erlebst du das auch? Ist das gelebte Realität auch für dich?
Also habe ich Angst vor einer Hausdurchsuchung? Nee. Was heißt nee? Also es gibt Angst und es gibt Gefahr. Ich glaube, die Gefahr, dass sowas passieren könnte, die ist absolut da. So, denke ich jetzt jeden Morgen, wenn ich ein Geräusch höre, könnte da was kommen? Nein. Wenn ich aber mit Leuten aus dieser Corona-Kritiker-Ecke spreche, die sagen, das war normal. So, die waren halt da. Dann habe ich jetzt neulich mit einem Polizisten gesprochen, auch hier, als da dieser Gast da war, der so viel Polizeischutz hatte. Der hatte geklingelt und ich habe aufgemacht und ich habe im Scherz gesagt, und Sie kommen zur Hausdurchsuchung. Und dann sagte der, nee, dafür kommen wir früher. So, und der hat das so gemeint. Ich dachte, okay, der hat schon ein paar Hausdurchsuchungen gemacht. Aber der hat natürlich auch nicht nur Hausdurchsuchungen gemacht wegen irgendwelchen Äußerungsdelikten. Auch da, dass eine Äußerung ein Delikt sein kann, das ist schon absolut Hanebüchen. Aber, also, sagen wir es mal so. Das könnte durchaus passieren, dass es mir passiert. Was ich aber sehe, ist, dass Leute, die eine öffentliche Wahrnehmung und auch Reichweite haben, da ist man aktuell noch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und da werden auch die Verfahren eingestellt. Häufig, nicht immer. Nicht immer. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das der wahrscheinlich beste Schutz gegen den Staat ist, dass die so viele Hausdurchsuchungen machen, dass es irgendwann, und auch bei Leuten, denen man, also zu mir beispielsweise, gibt es ein Vertrauensverhältnis. So, die Leute hören halt über hunderte von Stunden, mit wem ich so spreche. So, die kommen Leute und sagen, lieber Ben, ich habe ein parasoziales Verhältnis zu dir. So, ich sage, das ist schön, dass du das selbst erkennst. Ich glaube, ich kenne dich, aber wir haben uns noch nie getroffen. Ich sage, ja, so, die meinen das ja gut. Also ich habe auch parasoziale Verhältnisse so zu meinen Podcastern. Aber wenn es dann mal eintrifft, das ist ja okay, der war bestimmt irgendwie böse oder müssen wir mal gucken. Wenn es dann zu viele trifft, dann delegitimiert sich ein Staat. Und was ich mich frage, ist, ich glaube, was einen ganz, ganz hohen Wert hat, deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, dann bin ich adäquat vorbereitet, dann ist das natürlich nicht ganz der Fall, aber wenn wir von diesen Hausdurchsuchungen hören, dann hören wir immer davon, die klingeln und dann wird aufgemacht. So, weil die widersetzen sich nicht. Und ich glaube, der größte Hebel gegen eine Hausdurchsuchung oder strategisch, sagen wir, für Freiheit, ist, eine Kameraüberwachung zu haben und nicht aufzumachen. Und dann Bilder zu haben, wie Polizisten die eigene Haustür aufstemmen. Und das zu verteilen. Und wenn man das sieht, dass man sagt, okay, hier ist die Polizei und wir sehen, wie die Tür eintreten. Hier ist der Rambock, hier ist keine Ahnung, die junge Polizistin, die geht zurück. So. Und wenn wir das von 1, 2, 3 Leuten haben, denen wir vertrauen, so, dann ist das ein probates Mittel, dass man sagt, liebe Leute, ihr geht so weit. Und dann ist die Frage, was passiert? Gibt es dann Proteste? Weil das ist aus meiner Sicht auch eine ganz große Gefahr. Man braucht Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, um eine freiheitliche Gesellschaft zu haben. So, ich halte die also Meinungsfreiheit sowieso für eingeschränkt, Pressefreiheit, ich werde ja viel angegriffen für, du kannst dem doch keine Plattform geben. Und da tut man so, als wäre das ein Meinungsfreiheitsargument. Das stimmt nicht, das ist ein Pressefreiheitsargument. Das ist halt, welches Buch kann ich als Verleger zulassen? Welchen Gastbeitrag in der Zeitung kann ich zulassen? So, wem kann ich eine Plattform geben? Der Ronny Schmidt auf der Straße kann niemandem eine Plattform geben. Der hat aber trotzdem volle Meinungsfreiheit. So, das ist ein Pressefreiheit. Das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit. Also, dieses Plattform geben Argument. So. Dann brauche ich Versammlungsfreiheit. Das heißt, irgendjemand muss was sagen. Das wird über die Pressekanäle verteilt. Und dann sagt das Volk, was für ein Quatsch. Wir gehen jetzt auf die Straße und wir sind 100.000. So. Meinungsfreiheit eingeschränkt, Pressefreiheit, ich kriege Druck wegen, du kannst auch keine Plattform, so, und jetzt überlegen wir mal, was passieren würde, wenn jemand sagt, wir demonstrieren heute gegen Messergewalt. So, wer kommt denn noch zur Demonstration gegen Messergewalt? Da heißt, okay, das könnte ein Straftatbestand sein, der vorwiegend in einem migrantischen Milieu stattfindet. Deswegen könnten sich ja Leute, die AfD-nah sind oder sogar AfD-Funktionäre gerichtet sind, ebenfalls gegen Messergewalt zu, also Messergewalt sollten wir alle gegen demonstrieren eigentlich. So, wie wird diese Demonstration gegen Messergewalt in den Medien dargestellt? Dann sind da 3 AfD-Funktionäre, dann ist da noch irgendein Typ in Bomberjacke und einer Glatze, Klammer auf, der könnte auch durchaus ein V-Mann sein, Klammer zu, gehe ich da als Normalbürger noch hin, um gegen Messergewalt zu demonstrieren? In diesem Moment, wenn es hier vielleicht gerade einen Fall gab oder so. Und ich glaube, viele würden sich das nicht trauen, weil sie Angst haben. Ich übrigens würde auch sagen, das weiß ich nicht, ob ich da hänge. Weil wer geht denn da noch hin? Das ist verrückt. Und solange wir das, also wenn wir das verlieren, also wenn beispielsweise der Fall kommt, die Hausdurchsuchung kommen alle, gegen diverse Medienschaffende, Influencer, wie auch immer. Und es gibt Fotos davon, wie die Polizisten die Haustür aufstemmen. Und dann heißt es, okay, wir müssen jetzt mal für Meinungsfreiheit demonstrieren. Und dann sagt man, nee, für Meinungsfreiheit zu demonstrieren, das ist aber schon, wer geht denn da mit? Und so, und dann ist alles verloren. Und das ist, glaube ich, das ist eine realistische Gefahr. Glaube ich, dass das jetzt so kommt morgen? Nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein Fall, auf den wir uns einstellen müssen und überlegen, wie vor allem man sich selbst positioniert. Und das würde ich gerne noch sagen. Ich weiß, du hast die Zeit im Blick.
Ich wollte nur mal fragen, ob ich langsam die Zeit über dich.
Okay. Nein, ich glaube, und ich glaube, das ist ganz wichtig, und dass dieser Satz, man darf ja gar nichts mehr sagen, einerseits stimmt er, andererseits ist das ein Argument, um mit Feigheit davonzukommen. Weil wenn man ja nichts mehr sagen darf, dann darf ich ja auch nichts sagen und es ist völlig okay, dass ich nichts sage. So, nee, ist es nicht. So, auch wenn du Kinder hast, auch wenn du Familie und außerdem ein Unternehmen und Mitarbeiter und Verantwortung, dann kommen all diese Argumente, die erklären, ich bin feige, weil, aber es ist doch wohl verständlich, dass ich feige bin. Aber das müssen wir vielleicht auch expliziter machen. Wenn ich meine Meinung nicht sage, und ich weiß, das hat Konsequenzen, dann bin ich per Definition feige. Und wenn ich in den Spiegel gucke und mir selbst sagen kann, ich bin zu feige, meine Meinung zu sagen, dann ist das auch okay. Aber wenn ich sage, ich sage meine Meinung nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, weil man ja nichts sagen kann, dann ist das sich selbst belügen. Und ich glaube, das ist schlecht.
Wer sind deine Podcaster? Du hast gesagt, ja, die Podcaster, die dich inspirieren, da, an wem orientierst du dich? Wer sind vielleicht deine Vorbilder, wenn es um den Podcast-Bereich geht? Klammerfrage.
Genau, also ich gucke international, also in Joe Rogan, Chris Williamson, Stephen Bartlett, ein bisschen Tucker Carlson. Tucker Carlson finde ich eher interessant aus seinem Medien-Background und wie der das Game spielt. Und das sind die Großen, an denen ich mich versuche zu orientieren, was machen die. Und dass ich jetzt nach Deutschland gucke, so zur in Anführungsstrichen Konkurrenz, was hat der jetzt? Ja, das war auch, ich sag mal, letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich das mehr gemacht. Heute denke ich, nee, wir müssen gucken, was ist die Weltspitze? Wir wollen irgendwie Weltspitze sein. Oder ich möchte mit dem Podcast einen Weltspitzen-Podcast machen. Und ich sag mal, wenn ich den irgendwann nicht mehr in Deutschland machen kann, dann möchte ich den gerne international machen. Und wer weiß, vielleicht komme ich zu euch in die Schweiz. Oder nach Amerika, ich weiß es nicht, aber das ist mein. Ich sehe mich nicht von den deutschen Grenzen beschränkt.
Mhm. Wir sind.
Aber ich muss tatsächlich gleich in die. Also um 12 Uhr habe ich den nächsten Termin tatsächlich.
Gut. Also, ja, dann ist es das. Also, Ben, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich hoffe, wir wiederholen das. War hochinteressant. Ich hätte natürlich noch so viele Fragen, auch wenn das ungeskriptet ist, wie da dein Leitspruch ist. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute.
Roman, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eine große Ehre, bei euch dabei zu sein. Und ja, können wir gerne nochmal machen. Würde mich freuen.